Schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitte liegt holdes Bescheiden. Das ist ein tief empfundenes Gebet von Eduard Mörike, das zu den meistzitierten Texten seiner Lyrik gehört. Und wir stellen dieses kleine Gebet an den Anfang und fragen uns, ob wir auch so weit sind, dass wir alles, aber auch alles aus Gottes Hand nehmen. Und noch ein bisschen tiefer. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Ob wir alles aus Gottes Hand nehmen und dabei auch noch so vergnügt sind, ganz gleich, was uns geschieht. Und das soll der Einstieg in unsere kleine Betrachtung sein, der wir die Überschrift geben: Gott trauen, Gott vertrauen. Seit langem beschäftigt mich, vielleicht auch uns, die Frage, warum trauen wir Gott so wenig zu? In dem Wort trauen, zutrauen, steckt das Wort Vertrauen. Manchmal fragen wir, wo bist du, Gott? Wohin schaust du? Siehst du nicht die unzähligen Folteropfer dieser Welt? Die Getragenen, die Getretenen, die Geschlagenen, die auf der Flucht, in Kriegen, Katastrophen, in Hunger, Angst, Verfolgung, in Hoffnungslosigkeit, in Schmerzen und dazu die Misshandlungen an der Kreatur und die Verwüstung an der Umwelt. Warum greift Gott nicht ein? Gott, wohin schaust du? Erträgst du das entsetzliche Grauen, das wir Menschen seit Anbeginn deiner Schöpfung angerichtet haben und immer neu und im vermehrten Maße anrichten? Es muss doch menschlich gesprochen Gottes Herz zerreißen, wenn er all das Elend auf dieser Erde sieht. Und er sieht alles, nichts bleibt ihm verborgen. Kein heimliches Tun, kein böser Gedanke. Wie entsetzlich muss Gott leiden? Es übersteigt unser menschliches Verstehen. Und ganz gleich, mit welchen Fragen wir zu Gott kommen, letzten Endes gipfeln sie immer in dem Wort, warum? Und wenn wir am Ende unserer kleinen Betrachtung angekommen sind, werden wir zu dem Schluss gelangen, dass wir auf die Frage, warum, noch immer keine Antwort gefunden haben. Es sei denn, wir weichen aus oder formulieren unsere Frage um. Von warum auf wozu? Wir nehmen die Heilige Schrift zu Hilfe und wo sollten wir auch sonst eine Antwort finden auf unsere Fragen? Dietrich Bonhoeffer schrieb: Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen.
In der Bibelübertragung von Bruns heißt es im Markus-Evangelium, nachdem Christus gekreuzigt wurde: Um 12 Uhr kam eine Finsternis über das ganze Land, bis um 3 Uhr. Um 3 Uhr rief Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lema asabtani. Das ist verdolmetscht: mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Einige Umstehende hörten es und sagten: Sieh, er ruft den Elia. Da lief einer hin, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn mit den Worten: Halt, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus rief noch einmal laut und verschied. Und so steht es auch im Matthäus-Evangelium. Von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr bedeckte eine Finsternis das ganze Land. Um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema asabtani. Das ist mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden aber hörten das und sagten: Er ruft Elia.
Bruns schreibt in seiner Anmerkung dazu, dass das Wort, das Luther mit warum übersetzt hat, im Griechischen wozu heißt. Man kann diesen Aufschrei Jesu auch so verstehen: Er trug am Kreuz unsere Sünde, oder besser die Sünden der ganzen Welt. Und aus der Schrift wissen wir, dass die Sünde von Gott trennt. Nicht der Sünder ist von Gott getrennt, die Sünde trennt. Und da Christus, der ohne Sünde war, im Augenblick seines Todes die ungeheure Sündenlast der Welt trug, war er in dem Moment von Gott, seinem Vater, getrennt.
Er wurde für uns zur Sünde gemacht, wie es im 2. Korintherbrief steht. Jetzt sind wir Botschafter für Christus. Ja, Gott selbst lässt durch uns den Mahnruf erklingen. Ja, wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in seiner Gemeinschaft Gottes Gerechtigkeit würden.
Bei dem Blindgeborenen Johannes 9 fragen die Jünger ihren Herrn: Warum ist der Mensch blind geboren? Wer hat hier gesündigt? Er oder seine Eltern? Worauf Jesus antwortet: Damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar würde. Die Antwort steckt in dem Wort wozu, nicht die rückwärts gerichtete Frage warum, sondern die in die göttliche Zukunft projizierte Antwort Jesu gibt uns die Gewissheit der Geborgenheit. Wozu dient es? Wir dürfen uns von Gott überraschen lassen, aber nur, wenn wir ihm trauen, vertrauen. Von Calvin ist uns das Wort überliefert: Die Last der irdischen Leiden wird nur leicht, wenn wir unsere Gedanken auf die Ewigkeit richten. Dazu noch zwei Worte von Peter Hane: Gott holt uns vielleicht nicht aus dem Leid heraus, aber er kommt auf jeden Fall in unser Leid hinein. Und Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Aber warum Not, Hunger, Unterdrückung, Kummer, Leid, Schmerzen? Warum? Warum Kriege? Wenn wir so fragen, setzen wir Gott auf die Anklagebank. Dabei sind wir diejenigen, die das Gewehr nehmen und abdrücken. Wir machen den Unterschied zwischen Weißen und Farbigen. Wir beuten die armen Länder aus, die sich nicht wehren können. Und wir bauen die Atombombe, testen sie in Hiroshima und Nagasaki an wehrlosen Menschen und schaffen damit ein Szenario des Schreckens. Wir bestimmen über Recht und Unrecht, über Gut und Böse, über Arm und Reich, über Sattsein oder Hungern, über Wert und Unwert, über Haben und Nichthaben, über Leben und Tod. Lässt sich Gott fragen, dürfen wir mit unseren Unsicherheiten zu ihm kommen? Ich denke ja. Wenn nicht zu ihm, zu wem sollten wir denn sonst kommen? Entscheidend ist, ob wir anklagend oder in Demut vor ihn treten. Denken wir an Hiob, ein Mensch nach Gottes Herzen, rechtschaffen und treu, der nach einer sogenannten Wette zwischen Satan und Gott vom Bösen versucht wird und standhaft bleibt und auf die Vorhaltungen seiner Frau antwortet.
Wir lesen im Buch Hiob, Kapitel 2. Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Sage dich doch von Gott los und stirb. Er aber erwiderte ihr: Du redest, wie die törichten Frauen zu reden pflegen. Das Gute haben wir von Gott hingenommen. Sollen wir nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. In seinem Leid findet er die immer wieder zitierten Worte, die im ersten Kapitel zu finden sind. Da erhob sich Hiob, zerriss sein Gewand, raufte sein Haar und fiel auf die Erde, berührte den Boden mit der Stirn und sagte: Nackt bin ich aus meiner Mutter Schoß gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei all diesen Heimsuchungen versündigte sich Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Und nach langem Ringen in seiner schier aussichtslosen Lage, in die er im Gegensatz zur Meinung seiner drei Freunde, wie er glaubt, unverschuldet geraten ist, entschließt er sich, Gott anzuklagen. Aber der Herr weist ihn liebevoll, aber majestätisch zurecht, mit den Worten in Kapitel 38. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm: Wer verdunkelt den Heilsplan Gottes mit Worten ohne Verstand? Auf, gürte deine Lenden wie ein Kriegsmann. Ich will dich fragen und du sollst mir Bescheid geben. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du verständig bist. Und in Kapitel 40, Hierauf wandte sich der Herr an Hiob und fragte: Will der Tadler mit dem Allmächtigen rechten? Der Ankläger Gottes möge darauf antworten. Und Hiob antwortete dem Herrn, seinem Gott, im gleichen Kapitel: Ach, ich bin zu gering. Was soll ich dir antworten? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, aber ich werde nichts mehr sagen. Ein zweites Mal habe ich es gewagt, aber ich tue es nie wieder.
Wir wollen eine kleine musikalische Pause einlegen und bitten oben um Musik. Seit Anbeginn haben sich Menschen mit dem Leid auseinandergesetzt. Das Leben kann mitunter erschreckend und grausam sein. Der amerikanische Schriftsteller Arthur Miller schreibt in einem seiner Theaterstücke: Ich träumte, mein Leben war ein Kind von mir, aber es war mongoloid und ich lief weg. Aber es kroch immer wieder auf meinen Schoß, es zog an meinen Kleidern. Bis ich dachte, wenn ich es küssen kann, kann ich vielleicht schlafen. und ich beugte meinen Kopf über das entstellte Gesicht. Es war grauenhaft, aber ich küsste es. Soweit Arthur Miller. Das heißt, nimm dein Leben an, umarme es, so wie es dir gegeben ist. Akzeptiere es, versöhne dich mit ihm. Und wenn du es geküsst hast, wie Arthur Miller schreibt, wirst du es tragen und ertragen können. Auch Paulus trug sein Leiden in Geduld und Demut. Er spricht vom Pfahl im Fleisch. Aus dem Text ist nicht zu ersehen, womit er sich herumplagen musste.
Im 2. Korintherbrief: Aber damit ich selbst mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für mein Fleisch gegeben. Ein Satansengel, er soll mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich nur nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn darum angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat mir gesagt: Meine Gnade reicht aus für dich. Denn in Schwachheit gelangt die Kraft zur Vollendung. Darum bleibe ich dabei. Ich will mich nur noch umso mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi Wohnung bei mir nehme. Darum bin ich freudigen Mutes in allen Schwachheiten, ebenso in Notlagen, Verfolgungen und Bedrängnissen, die ich für Christus durchleiden muss. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Die Bibel sagt uns, wenn Gott Prüfungen zulässt, Probleme, Schmerzen, dann hilft er uns auch tragen, vorausgesetzt, dass wir uns helfen lassen. Nach dem letzten Krieg hieß es, nach Auschwitz, Stalingrad, Hiroshima und Nagasaki kann man nicht mehr an Gott glauben. Ich las von dem Juden Josel Rakova, der im brennenden Warschauer Ghetto zu Gott gebetet hat. Ich glaube an dich, dir zum Trotz. Ich sterbe als von Gott Verlassener, auch wenn ich unerschütterlich an dich glaube. Oder von den drei Rabbis im Ghetto, nach den grauenhaften Pogromen, die sie miterlebt haben, klagen sie Gott an, sitzen über ihn zu Gericht und erklären Gott für mitschuldig an all dem Elend, das über sie alle hereingebrochen ist. Danach sitzen sie stumm da, bis einer von ihnen das Wort ergreift und sagt: Und so lasst uns zu ihm beten. Ein thailändisches Sprichwort sagt: Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Jesus sagt es so: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also zuerst das Vertrauen und dann aus solchem Vertrauen heraus die Bewältigung der Sorgen, Schmerzen und Nöte und alles mit der Hilfe Gottes. Wunder tut Gott auch heute noch. Vielleicht gehen wir nur achtlos daran vorbei, übersehen sie, erkennen sie nicht oder meinen, dass es Wunder heute nicht mehr gibt, nicht mehr geben kann, in unserer rationalen Welt nicht mehr geben darf. Ich sprach erst vor einiger Zeit davon, dass wir vieles als selbstverständlich hinnehmen. Der Mensch kann heute alles. Es ist beängstigend, wie viel dem Menschen erlaubt ist. Nur wehe, wenn etwas schief geht. Dann stellen wir in unserer Ratlosigkeit, vielleicht auch Empörung, sofort die Frage: Warum? Warum ich? Warum wir?
Ein Wort aus Markus Kapitel 11. Jesus aber erwiderte ihnen: Habt nur Vertrauen zu Gott. Ja, ich sage euch, alles, was ihr im Glauben in eurem Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Die Betonung liegt auf dem Wort glaubt und auf der Gewissheit, es empfangen zu haben. Wo wir mit unserer Person und mit unserem Gebet dahinter stehen, da dürfen und sollen wir Gott auch etwas zutrauen. Ja, mehr zutrauen, als wir dies für gewöhnlich tun und vielleicht auch bisher getan haben. Ich fand in einer evangelischen Predigt im Bayerischen Rundfunk ein Wort von Pfarrer Helmut Breit: Manchmal geschieht es, dass Gott unsere Bitte erfüllt. Erhören tut er sie immer. Manchmal antwortet er auf unser Gebet. Zuhören tut er immer. Manchmal ändert Gott seinen Sinn. Mitdenken tut er immer. Manchmal schenkt er uns Glück, denn lieben tut er uns immer.
Hinter diesem Wort steht die felsenfeste Gewissheit, dass uns das wird, was wir im Glauben erbitten. Wir haben uns oft zu Hause darüber ausgetauscht, woran liegt es wohl, dass es oft nicht so eintrifft, wie wir es erwarten, hoffen, wünschen. Sind unsere Bitten zu egoistisch oder können wir nicht warten, es nicht erwarten? Dazu passt ein Wort von Ralf Luther, das mich seit vielen Jahren begleitet. Möglicherweise habe ich es hier schon mal zitiert. Glaube ist der Schritt aus dem Bereich des Berechenbaren in die Zone göttlicher Überraschungen. Ich darf es vielleicht nochmal wiederholen. Glaube ist der Schritt aus dem Bereich des Berechenbaren in die Zone göttlicher Überraschungen. Wir sagen oft, wenn uns Unverständiges widerfährt, auf der neuen Erde werden wir einmal viele Fragen an Gott haben. Aber ich bin davon überzeugt, dann ist alles so klar, dass wir ganz sicher gar keine Fragen mehr an Gott zu stellen brauchen. Wir sagten anfangs schon, der Schöpfer hat den Menschen mit sehr viel Geist und Wissen ausgestattet. Wir erfinden ständig neue Dinge, verwenden sie aber meist, um uns gegenseitig zu schaden. Sei es das Schießpulver oder das Dynamit, das Alfred Nobel erfand, um Steinbrucharbeitern die schwere Arbeit zu erleichtern, oder die Kernspaltung des Urans, die den Bau der Atombombe ermöglichte. Ich kann einen Stock als Gehhilfe verwenden oder ihn als Waffe missbrauchen. Gott gab den Menschen das Leben, aber auch Verantwortung für dieses Leben. Und damit Verantwortung für die Menschen neben uns, für die Kreaturen, für alles, was er uns für unser Dasein überlassen oder besser anvertraut hat. Es gibt hier wie überall zwei Seiten. Nutzen oder Schaden, Segen oder Fluch. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Wir leben in einer von Gott abgefallenen Welt, ob wir es verstehen oder nicht. Wir können und dürfen uns Gott zuwenden, ihm trauen und vertrauen und uns von ihm leiten lassen, aus dem Tal der Tränen in die Ewigkeit des Lichts. Am Anfang unserer kleinen Betrachtung stellten wir die Frage, wo bist du, Gott? Wohin schaust du? Dazu ein kleines Wort, nennen wir es Gleichnis, mit der Überschrift, wo ist Gott? Wohin schaut Gott? Ein gelehrter Rabbiner wird von seinem König auf die Probe gestellt und gefragt, wohin schaut Gott? Von der Antwort hing sein Leben ab. Der Rabbiner holt aus seinem Mantel eine Kerze. Er zündet sie an. Die Kerze verbreitet einen warmen Schein. Nun, König, sage mir, wohin das Licht der Kerze fällt. Das kann ich nicht, entgegnete dieser. Die Kerze leuchtet in jede Richtung. Siehst du, meint der Gelehrte, so ist es bei Gott. Zu Beginn sind wir von der negativen Frage, warum, ausgewichen oder besser übergegangen, auf die positive Frage, wozu. Wir beanspruchen nicht, letztendlich gültige Antworten auf die Probleme des Lebens gefunden zu haben oder geben zu können. Über die Antworten hinaus, die die Heilige Schrift geben kann, gibt es keine, zu der der Mensch imstande oder in der Lage ist. Und darum soll die Heilige Schrift Gott das letzte Wort haben, über unsere menschliche Unzulänglichkeit hinaus.
Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer: Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, ja sogar Erben Gottes und Miterben Christi. Denn wenn wir mit an seinen Leiden tragen, so werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich meine überhaupt, alle Leiden dieser Zeit spielen keine Rolle im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Es liegt in der ganzen Schöpfung, eine tiefe Sehnsucht. Sie wartet voller Verlangen die Offenbarung der Söhne Gottes ab. Denn noch ist ja die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen, nicht durch eigene Schuld, sondern um des Menschen willen, der sie unter das Joch der Hinfälligkeit gebracht hat. Aber von Anfang an war auch da eine Hoffnung lebendig, dass gerade sie befreit werden würde von aller Knechtschaft unter die Vergänglichkeit, um teilzuhaben an der wunderbaren Freiheit, die Kinder Gottes im Stand ihrer Herrlichkeit haben werden. Wir wissen wohl, ein tiefes Seufzen zieht durch die ganze Schöpfung. Und sie liegt mit uns zusammen gleichsam in Geburtswehen bis zu dieser Stunde. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selber, die wir schon die Erstlingsgabe des Geistes Gottes erhalten haben, tragen solches Seufzen in uns voller Spannung, ganz in die vollen Sohnesrechte eingesetzt zu werden, damit dann auch unser Leib die endgültige Befreiung und Umgestaltung erfahre. Amen.